Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist, Chefredakteur des Magazins Dialog und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Guten Tag, Herr Kerski.
Hallo, guten Tag.
Ich glaube, Sie sind heute Nacht spät wiedergekommen aus Danzig. Sie sind ja immer unterwegs zwischen Berlin und Danzig,
ja, hin und her. Ich lebe in Berlin und arbeite in Danzig.
Genau. Was war zu tun im Solidarność-Zentrum? Haben Sie eine 30 Jahre Mauerfall-Ausstellung eröffnet zum Beispiel?
Also der Mauerfall ist ein Dauerthema, denn wir sind unter anderem ein Museum der 89er-Revolution, nicht nur der großen polnischen Solidarność-Revolution, sondern aller in Mittel- und Osteuropa, also ein europäisches Haus sind wir. Aber wenn Polen an dieses Wochenende denken, dann denken sie an den 11. November. Das ist nämlich der Nationalfeiertag, denn vor 101 Jahren wurde Polen unabhängig. Also der 11. November ist so ein Datum. Mhm. 89, das ist in Polen der 4. Juni, die ersten halbfreien Wahlen. Also die Solidarność gewann damals, die Kommunisten mussten kapitulieren. Und das ist auch der Februar, der runde Tisch in Warschau. Das sind zwei vergessene Weltereignisse, die auch die DDR zum Einsturz gebracht haben.
Möglich gemacht haben, diesen Übergang dann zur friedlichen Revolution hin. Diese runden Tische, die werden uns heute hier und da noch beschäftigen, die sozusagen eine neue Ära der Demokratie damals auch eingeleitet haben, die ganz wichtig waren, wo man sich eben zusammengesetzt hat, einander zugehört hat. Darüber sprechen wir gleich aber auch über die NATO, denn der französische Präsident Macron hat ja gesagt, die NATO sei hirntot. Das müssen wir natürlich hinterfragen. Heftig hat der französische Präsident Emmanuel Macron die NATO kritisiert. Er hat nämlich gesagt, die sei hirntot. Was hat er gemeint? Er hat gemeint, man müsse die Realität der NATO angesichts des Verhaltens der USA neu bewerten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat darauf reagiert. Er hat das Bündnis natürlich verteidigt. Er hat gesagt:
Jeder Versuch zu spalten oder Europa von Nordamerika zu distanzieren, wird das transatlantische Bündnis schwächen. Aber es birgt auch das Risiko, Europa zu spalten. Wir müssen uns also für die europäische Einigkeit einsetzen, aber nicht als Alternative zur transatlantischen Einheit. Wir brauchen eine europäische Einigkeit, die die transatlantische Allianz ergänzt. Das ist wichtig für die NATO und für die EU.
Basil Kerski, hat er recht?
Absolut. Also absolut bin ich dagegen, europäische Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik im Gegensatz zur NATO zu stellen. Ich glaube, das geht auch praktisch nicht. Das wäre ja schizophren. Ja, die Bundeswehr ist Teil sozusagen dieses Bündnisses der NATO. Und natürlich sind wir Europäer und wollen die Europäische Union und ihre Autorität auch im Sicherheitsbereich stärken. Also da hat Stoltenberg absolut recht. Das sind keine Gegensätze, das ergänzt sich.
Könnte natürlich sein, dass Macron das durchaus auch so sieht, dass er eigentlich gesagt hat, lange Zeit, das hat sich ergänzt. Aber jetzt eben angesichts des Verhaltens der USA müssen wir Europäer unsere Verteidigungspolitik neu denken.
Also wissen Sie, ich habe mir das Interview mal angeschaut und man muss unterscheiden.
Das Interview mit Macron?
Mit Macron. Also spricht hier ein Politikexperte, ein politischer Kommentator oder ein Staatschef? Das sind sehr interessante intellektuelle Ausführungen, aber ein Staatschef muss Lösungen bringen und muss auch die Zeichen der Zeit erkennen. Es ist heute sehr einfach, die USA zu kritisieren. Es ist sehr einfach, die Türkei zu kritisieren, aber man muss wissen, zu welchem Zeitpunkt man handelt und redet. Erstens, die NATO wird heute gebraucht, weil Großbritannien Europa verlässt. Dadurch bekommt die NATO auch für Deutschland eine wichtige Funktion, auch für Frankreich, um Großbritannien an den Westen zu binden. Wir gehen jetzt in einen sehr interessanten US-Wahlkampf rein, in dem die US-amerikanische Öffentlichkeit, auch Beamte, leitende Beamte, offen den Präsidenten kritisieren. Möglicherweise kriegen wir einen Machtwechsel in den USA. Und ich sage Ihnen, das kriegen wir vielleicht so als Normalsterbliche nicht mit. Diese Äußerung, diese negative Äußerung über die NATO macht Macron zum Zeitpunkt des größten Manövers der russischen Atom-U-Boot-Flotte im Nordatlantik. Die dauert seit knapp 2 Wochen. Und das ist kein Manöver, sozusagen, das nur Russland schützen soll. Das soll auch Stärke zeigen gegenüber der NATO. Ich glaube, solche Äußerungen sind nicht sehr glücklich und sind nicht sehr konstruktiv.
Fanden Sie dann die, die Replik der Deutschen in Ordnung? Also Angela Merkel hat sich ja gleich dann auch gegen Macron gestellt und die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein stärkeres Engagement Deutschlands innerhalb der NATO gefordert, hat gesagt, ja, 2031 soll dann das 2% der Wirtschaftsleistung auch erfüllt sein. Die Rede, die Annegret Kramp-Karrenbauer gestern in München gehalten hat, klang ja so nach einem recht kämpferischen Ton.
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe zwei Stellungnahmen der Bundesregierung rausgehört. Also eine recht kluge der Bundeskanzlerin in die Richtung, die NATO gibt es. Das ist das größte Verteidigungsbündnis von 28 demokratischen Staaten plus leider Türkei, heute nicht demokratisch. Aber es funktioniert. Das ist auch tägliche Arbeit von Soldaten. Und Frau Kramp-Karrenbauer, die, glaube ich, mit dem Begriff Nation, nationaler Sicherheitsrat, sich einfach national profilieren will, das ist Rhetorik, purste Rhetorik, hat nichts mit den Herausforderungen der europäischen Sicherheit zu tun.
Meinen Sie?
Das macht mir Sorgen.
Ja, ehrlich, glauben Sie, es hat nichts mit den Herausforderungen zu tun, wenn sie das nochmal betont, dass Deutschland doch bereit ist, dieses 2%-Ziel zumindest dann doch in den Blick zu nehmen? Also oder ist das zu spät, würden Sie sagen, zu zögerlich?
Man muss auch hier unterscheiden. 2% klingt ganz gut, man muss sich die realen Summen anschauen. Ich bin dafür, dass die Bundesrepublik sich stärker engagiert, finanziell in der NATO. Aber das heißt nicht, dass das finanzielle und militärische Engagement der Bundesrepublik marginal ist. Das ist es nicht. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass nicht nur die Bundesrepublik, auch Frankreich, auch andere europäische Staaten in Zusammenhängen agieren. Ja? Denn Kramp-Karrenbauer hat vor allem auf die Sicherheitsherausforderungen außerhalb der NATO hingewiesen. Da kann die Bundeswehr alleine nichts tun. Ja, insofern vermischt sie Themen und das macht mir Sorge. Das ist ein bisschen populistisch, um ehrlich zu sein. Ja, Deutschland stark in der NATO, mehr Geld für eine Kompetenz der Bundeswehr, die Auslandseinsätze, gemeinsame Auslandseinsätze zulässt, mit der Legitimation des Bundestages. Das muss man noch hinzufügen.
Ja,
Sicherheitspolitik
das
ist kein,
muss so bleiben, ja.
Kein Spielfeld von einzelnen Verteidigungsministern. Ja, das ist eine in Deutschland kollektive Entscheidung.
Ja, aber ich höre, Sie sind sozusagen ein genauer Beobachter. Sie hören genau
Sie,
zu.
Wir leben in einer wirklich unsicheren Zeit. Ja, und ich erwarte von Menschen, die Minister, Staatspräsidenten, Kanzler sind, dass sie doch verantwortungsvoll mit Worten umgehen und auch die Sicherheitslage richtig analysieren und deuten. Das ist kein Spielfeld für feuilletonistische Extravaganzen.
Oder für Profilierungen im nationalen Raum, sagen
Absolut.
Sie. Basil Kerski, der zwischen Berlin und Danzig lebt, deutsch-polnischer Publizist. Morgen ist der 9. November. Morgen ist es 30 Jahre her, dass die Mauer in Berlin gefallen ist. Der Bundestag hat darüber heute debattiert. Hier von den Grünen Katrin Göring-Eckardt.
Diese Freiheit verdanken wir denen, die damals auf der Straße waren im Herbst 1989, aber mindestens genauso sehr denen, die davor wirklich viel riskiert haben, ihre Freiheit, ihr Leben. Marianne Birtler, die Poppes, Bärbel Bohley, Werner Schulz. All diesen Menschen, die wirklich viel riskiert haben, gebührt unser herzlicher Dank.
Das sagt Katrin Göring-Eckardt. Jetzt die Frage aber an Sie, Herr Kerski. Die friedliche Revolution, hat die denn nicht eigentlich in Polen begonnen mit der Solidarność?
Also große Revolutionen beginnen an verschiedenen Orten und werden genährt von verschiedenen Entwicklungen. Aber ich glaube, es ist was dran, dass in Polen, in Danzig im Sommer 1980 etwas ganz, ganz Wichtiges passiert ist. Da ist nämlich das Machtmonopol der kommunistischen Partei, nicht nur in Polen, im gesamten Ostblock, von Millionen von Menschen friedlich in Frage gestellt worden. Friedlich. Das war noch vor Gorbatschow, Brezhnev.
Im Sommer 80.
Sommer 80, das ist die Geburtsstunde der Solidarność. Man muss vielleicht noch mal erinnern, was die Solidarność war. Die Solidarność war formell eine Gewerkschaft. Diese Rechtsform war nur möglich im Realkommunismus. Und 81 haben 10 Millionen Menschen sich dort eingetragen. Das heißt, es war die größte von der kommunistischen Partei unabhängige Massenorganisation zwischen der DDR und Kuba, müsste man sagen. Das war eine Herausforderung. Auf diese Herausforderung reagierte dann Jahre später der neue Generalsekretär der KPdSU, Gorbatschow, der eine große Rolle gespielt hat. Aber diese zwei Faktoren muss man benennen, um den Herbst 89 in der DDR zu verstehen.
Gut, aber es war ja natürlich 1980 noch nicht alles gewonnen. Wenn ich richtig informiert bin, wurde ja 81 dann in Polen die Solidarność erst nochmal wieder verboten und auch das Kriegsrecht verhängt.
Ja, aber wissen Sie, die Sprache ist das Entscheidende, das Symbole. Menschen haben gesagt, wir machen nicht mehr mit, wir machen es friedlich. Ihr könnt auf uns schießen, wir greifen nicht zu den Waffen. Und 10 Millionen, wo haben Sie heute in Europa 10 Millionen Menschen in einer Organisation, die nicht religiös ist, das muss man sagen. Die größte Freiheitsbewegung, sie hat vor allem die Ostdeutschen beeindruckt, denn die hatten Westrundfunk, Westfernsehen, sahen das unzensiert. Unzensiert. Und Gorbatschow hat darauf intelligent reagiert. Es gibt eine schöne Formulierung, die sagt, die Solidarność war der Katalysator für Gorbatschow und Gorbatschow der Katalysator für die Solidarność. Damit ist das Jahr 89 gemeint, denn der große Umbruch dann 89 begann vor allem in Ungarn. Im Januar 89 sind alle Parteien zugelassen worden und der runde Tisch im Februar in Polen.
Und da ist das Stichwort runder Tisch. Ja. Eben diese runden Tische, die es dann später auch hier und da, also die es viel gegeben hat und die eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ich denke, Lech Walesa war damals ja der Anführer der Arbeiterbewegung der Solidarność. Also das war er. War es eigentlich sein Verdienst, eben gerade auch diese kommunistischen Politiker an einen runden Tisch zu zwingen letztendlich?
Absolut. Denn er trat ja als eine Privatperson an diesen runden Tisch. Also man muss erinnern, Lech Walesa, Friedensnobelpreisträger 83, eine Ikone. Er lebt noch, ja, vielleicht die letzte Ikone des 20. Jahrhunderts mit dem Dalai Lama, des friedlichen Kampfes um universelle Menschenrechte. Es geht hier nicht um die Befreiung Polens. Es geht um eine friedliche Veränderung des gesamten Kontinents. Und er trat an den runden Tisch im Februar mit seinen Beratern und trat den kommunistischen Machthabern entgegen. Sie einigten sich auf halbfreie Wahlen, die im Juni die Solidarność absolut gewann, am 4. Juni. Am gleichen Tag wurde die friedliche Revolution in China niedergeschlagen, also ein Weltdatum. Das hatte einen ganz konkreten Einfluss auf die DDR, denn im August hatte Polen schon einen nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten, der DDR-Flüchtlingen half. Die mussten sich nicht verschanzen in der bundesdeutschen Botschaft. Das hat einen enormen Druck ausgeübt auf das Honecker-Regime und auf den Wandel in der DDR.
Und Lech Walesa lebt noch, war damals diese wichtige Figur der Wendezeit. Jetzt, in der Gegenwart, wird er des Öfteren beschimpft als I.M. Bolek. Ne? Das war der Deckname dieser Verpflichtungserklärung, die er da in den 70er Jahren unterschrieben hat.
Aber 71.
71. Wie ist es denn eigentlich zu verstehen, dass heute zum Beispiel ein polnischer Ministerpräsident, der ja damals auch Teil der Solidarność war, dass der sich heute für solche autoritären Strukturen erwärmen kann?
Also eins muss man gerade stellen. Lech Walesa war in den entscheidenden Momenten der Geschichte nie ein Stasi-M. Er ist als junger Mann inhaftiert worden und hat einen Zettel unterschrieben, um rauszukommen aus der Haft. Hat dann aber gesagt, ich mache mit euch nicht mit. Das war noch in den 70er Jahren. Also Lech Walesa ist ein Symbol der Unabhängigkeit, des Freiheitskampfes. Die 89er-Revolution in Polen, auch in der DDR, war eine Revolution des Konsens, des Gesprächs am runden Tisch beider Seiten. Die heutige politische Mehrheit in Polen stellt diesen Konsens in Frage, um die gesamte Republik der letzten 30 Jahre in Frage zu stellen. Das sei keine echte Demokratie gewesen, zu viele Kompromisse mit den Altkadern. Wir müssen jetzt eine neue Revolution einführen und die Eliten austauschen. Wieso? Lech Walesa ist heute einer der größten Kritiker der Vorgänge in Polen, verteidigt immer noch die universellen Menschenrechte und die Demokratie.
30 Jahre Mauerfall feiern wir in Deutschland. In Polen wird dieses Ereignis im Moment noch eher weniger gefeiert, hat Herr Kerski eben auch schon gesagt. In Polen regiert die PiS seit 2015, baut sie den Staat um im nationalkonservativen Sinne. Kritik gibt es von der EU zum Beispiel für die Einschränkungen des Rechtsstaats natürlich. Herr Kerski, wie konnte es kommen, dass einige, die damals durchaus in dem Solidarność Wandel sozusagen mitgearbeitet haben, damals in der Wendezeit und in der Vorwendezeit, als das vorbereitet wurde, für die Menschenrechte eingetreten sind, für die Freiheit innerlich. Also zum Beispiel auch der jetzige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki oder auch Jarosław Kaczynski, dass die sozusagen die Seiten so gewechselt haben und jetzt auf einer Seite stehen, wo sie sagen, wir müssen eben in Polen autoritäre Strukturen stärken.
Also zunächst einmal muss man sagen, das ist keine national-konservative Wende, es ist eine nationalistische Wende. Denn es gibt sehr, sehr viele profilierte Konservative, die sagen, wir sind dagegen, dass das Verfassungsgericht zerstört wird. Wir sind dagegen, dass eine nationalistische Sprache benutzt wird. Konservativ heißt ja nicht nationalistisch. Es ist eine nationalistische Revolution vielleicht sogar, die von Herrn Kaczynski angeführt wird. Und ich würde das mit Orban vergleichen, dass jemand in den 80ern für die universellen Menschenrechte gekämpft hat, für die liberale Demokratie, heißt ja nicht, dass er 30 Jahre später als Berufspolitiker das gleiche Konzept verfolgen will. Nein, Kaczynski verspricht den Nationalstaat als das Staatsmodell, was Menschen schützt in diesen schwierigen Zeiten. Er behauptet, liberale Werte würden unsere Sicherheit untergraben. Das ist ja nichts Neues. Mhm. Man muss aber eins ganz deutlich sagen, die absolute Mehrheit der Architekten der polnischen Veränderung, die Ikonen der Solidarność, sind heute prominente Kritiker dieser Vorgänge. Das ist der Unterschied zu Orban. Kaczynski steht alleine da. Kaczynski hat keine herausragende Rolle in den 80er Jahren gespielt.
Ja, gut, er war immerhin dabei. Also es hat praktisch einen Sinneswandel stattgefunden und Sie sagen, das passiert halt manchmal
ist,
im Leben.
Schauen Sie, das ist wie die Entwicklung in den neuen Bundesländern. Ja, hätten Sie sozusagen vor 30 Jahren gedacht oder vor 20 Jahren, dass das autoritäres Denken so attraktiv werden wird? Das sind gleiche Entwicklungen. Überhaupt hat heute diese kosmopolitische, universelle Sprache es verdammt schwer. Sie überfordert Menschen. Also überhaupt die Haltung, für die ganze Welt einzustehen. Denn jeder von uns weiß, wir brauchen globale Lösungen. Aber keiner weiß, wie man das konkret machen soll. Also es ist am einfachsten, sich davon zu verabschieden.
Gucken wir tatsächlich mal in die neuen Bundesländer in Deutschland. Die AfD deutet diese Wendezeit in ihrem Sinne um. Die sagt, heute ist die Bundesregierung so quasi fast ein totalitäres Regime und gegen dieses müsse man nun vorgehen. In Brandenburg hingen Wahlplakate, wo man gelesen hat, vollende die Wende, Wende 2.0 oder die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Damit hat die AfD für sich geworben. Wir hören mal, was Gregor Gysi von der Linken heute im Bundestag gesagt hat, eben bei den Feierlichkeiten anlässlich 30 Jahre Mauerfall.
Meine wenigen Damen und vielen Herren von der AfD hier, mit der Wende, mit dem Umbruch, mit der friedlichen Revolution hatten und haben Sie nicht das Geringste zu tun. Die Mehrheit der Ostdeutschen, hören Sie zu, die Mehrheit der Ostdeutschen wollte die Mauer zum Einsturz bringen, nicht wie Sie die Errichtung neuer Mauern. Die Mehrheit wollte ein vereinigtes Europa in Frieden.
Macht er da einen guten Punkt?
Absolut hat Gysi recht. Ich würde die Unterschiede folgendermaßen deuten. 89 war das Schlagwort, Stichwort, wir sind das Volk. Damit war Pluralismus gemeint, nicht nur in der DDR, in Gesamtmitteleuropa. Die Definition von Populismus ist heute die, populistische Politiker sagen, nur wir sind das Volk. Sozusagen, es gäbe eine Mehrheit oder vielleicht sogar eine Minderheit, die den Anspruch darauf hat, den Pluralismus einzuschränken, eben um die Sicherheit oder den Wohlstand herzustellen. Das ist der Zusammenhang zwischen 89 und 2009, also dem 19, der Missbrauch der demokratischen Idee, der pluralistischen Idee, weil sie ihre Einschränkung auf eine Gruppe, zum Beispiel auf eine ethnische Gruppe.
Aber wenn die AfD sich dieses Narrativ der Wende sozusagen aneignet, es für sich umdeutet und sagt, wir sind eigentlich die für die Wende, die für die Wende stehen, wir vollenden das, was 1989 angefangen wurde und das muss jetzt auch sozusagen vollendet werden, nämlich durch uns, weil wir die sind, die es fürs ganze Volk machen können. Warum lassen sich Wähler davon beeinflussen?
Also erstens muss ich sagen, Herr Gysi hat hier zwar einen guten Punkt gemacht, aber ich muss Ihnen sagen, ich war jetzt im Sommer in Brandenburg im Schock, als ich die Wahlkampfäußerung der Linken-Chefin hörte, die ungefähr sagte, 89 und alle das, was 89 kam, war eine Katastrophe. Ich glaube, das Problem der neuen Bundesländer ist das, es ist eine Entwertung der 89er-Revolution. Diese 89er-Revolution hat den Deutschen einen enormen Wohlstand gebracht, hat den Deutschen eine friedliche Vereinigung gebracht. Das scheint mir vergessen zu sein. Das ist das Problem. Also, dass wir sozusagen uns nicht an dieses große Geschenk erinnern, denn das haben die Deutschen nicht alleine erreicht, nur mit Hilfe ihrer Nachbarn und Bündnispartner. Und es war die Antwort auch auf Krieg und Konflikte. Das ist heute vergessen. Deshalb können Populisten so unser Geschichtsbild manipulieren und Dinge versprechen.
Weil es also vergessen ist, um meine Frage nochmal zu wiederholen, warum lassen sich Wähler davon beeinflussen, weil sie sozusagen vergessen haben, was 89 der eigentliche Impetus war, nämlich die Menschenrechte und die Freiheit zu implementieren.
Also ich sage jetzt, dass sozusagen als Berliner, aber Wahlberliner, 89 war ein Riesengeschenk an die Deutschen. Es war eines der positivsten Ereignisse, vielleicht das einzige im 20. Jahrhundert. Und ich verstehe, dass natürlich nach dieser schwierigen deutschen Geschichte Deutsche Probleme haben, positiv Stellung nehmen zu positiven Ereignissen. Aber das ist das Kapital für diese Demokratie, auch für so ein positives Selbstwertgefühl der Deutschen. Also das fehlt mir.
Basil Kerski, sagt das, deutsch-polnischer Publizist hier in Deutschland von Kultur. 30 Jahre Mauerfall feiern wir in Deutschland. In Polen wird dieses Ereignis im Moment noch eher weniger gefeiert, hat Herr Kerski eben auch schon gesagt. In Polen regiert die PiS seit 2015, baut sie den Staat um im nationalkonservativen Sinne. Kritik gibt es von der EU zum Beispiel für die Einschränkungen des Rechtsstaats natürlich. Herr Kerski, wie konnte es kommen, dass einige, die damals durchaus in dem Solidarność Wandel sozusagen mitgearbeitet haben, damals in der Wendezeit und in der Vorwendezeit, als das vorbereitet wurde, für die Menschenrechte eingetreten sind, für die Freiheit innerlich. Also zum Beispiel auch der jetzige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki oder auch Jarosław Kaczynski, dass die sozusagen die Seiten so gewechselt haben und jetzt auf einer Seite stehen, wo sie sagen, wir müssen eben in Polen autoritäre Strukturen stärken.
Also zunächst einmal muss man sagen, das ist keine national-konservative Wende, es ist eine nationalistische Wende. Denn es gibt sehr, sehr viele profilierte Konservative, die sagen, wir sind dagegen, dass das Verfassungsgericht zerstört wird. Wir sind dagegen, dass eine nationalistische Sprache benutzt wird. Konservativ heißt ja nicht nationalistisch. Es ist eine nationalistische Revolution vielleicht sogar, die von Herrn Kaczynski angeführt wird. Und ich würde das mit Orban vergleichen, dass jemand in den 80ern für die universellen Menschenrechte gekämpft hat, für die liberale Demokratie, heißt ja nicht, dass er 30 Jahre später als Berufspolitiker das gleiche Konzept verfolgen will. Nein, Kaczynski verspricht den Nationalstaat als das Staatsmodell, was Menschen schützt in diesen schwierigen Zeiten. Er behauptet, liberale Werte würden unsere Sicherheit untergraben. Das ist ja nichts Neues. Mhm. Man muss aber eins ganz deutlich sagen, die absolute Mehrheit der Architekten der polnischen Veränderung, die Ikonen der Solidarność, sind heute prominente Kritiker dieser Vorgänge. Das ist der Unterschied zu Orban. Kaczynski steht alleine da. Kaczynski hat keine herausragende Rolle in den 80er Jahren gespielt.
Ja, gut, er war immerhin dabei. Also es hat praktisch einen Sinneswandel stattgefunden und Sie sagen, das passiert halt manchmal
ist,
im Leben.
Schauen Sie, das ist wie die Entwicklung in den neuen Bundesländern. Ja, hätten Sie sozusagen vor 30 Jahren gedacht oder vor 20 Jahren, dass das autoritäres Denken so attraktiv werden wird? Das sind gleiche Entwicklungen. Überhaupt hat heute diese kosmopolitische, universelle Sprache es verdammt schwer. Sie überfordert Menschen. Also überhaupt die Haltung, für die ganze Welt einzustehen. Denn jeder von uns weiß, wir brauchen globale Lösungen. Aber keiner weiß, wie man das konkret machen soll. Also es ist am einfachsten, sich davon zu verabschieden.
Gucken wir tatsächlich mal in die neuen Bundesländer in Deutschland. Die AfD deutet diese Wendezeit in ihrem Sinne um. Die sagt, heute ist die Bundesregierung so quasi fast ein totalitäres Regime und gegen dieses müsse man nun vorgehen. In Brandenburg hingen Wahlplakate, wo man gelesen hat, vollende die Wende, Wende 2.0 oder die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Damit hat die AfD für sich geworben. Wir hören mal, was Gregor Gysi von der Linken heute im Bundestag gesagt hat, eben bei den Feierlichkeiten anlässlich 30 Jahre Mauerfall.
Meine wenigen Damen und vielen Herren von der AfD hier, mit der Wende, mit dem Umbruch, mit der friedlichen Revolution hatten und haben Sie nicht das Geringste zu tun. Die Mehrheit der Ostdeutschen Hören Sie zu, die Mehrheit der Ostdeutschen wollte die Mauer zum Einsturz bringen, nicht wie Sie die Errichtung neuer Mauern. Die Mehrheit wollte ein vereinigtes Europa in Frieden.
Macht er da einen guten Punkt?
Absolut hat Gysi recht. Ich würde die Unterschiede folgendermaßen deuten. 89 war das Schlagwort, Stichwort, wir sind das Volk. Damit war Pluralismus gemeint, nicht nur in der DDR, in Gesamtmitteleuropa. Die Definition von Populismus ist heute die, populistische Politiker sagen, nur wir sind das Volk. Sozusagen, es gäbe eine Mehrheit oder vielleicht sogar eine Minderheit, die den Anspruch darauf hat, den Pluralismus einzuschränken, eben um die Sicherheit oder den Wohlstand herzustellen. Das ist der Zusammenhang zwischen 89 und 2009, also der 19, der Missbrauch der demokratischen Idee, der pluralistischen Idee, oder ihre Einschränkung auf eine Gruppe, zum Beispiel auf eine ethnische Gruppe.
Aber wenn die AfD sich dieses Narrativ der Wende sozusagen aneignet, es für sich umdeutet und sagt, wir sind eigentlich die für die Wende, die für die Wende stehen, wir vollenden das, was 1989 angefangen wurde und das muss jetzt auch sozusagen vollendet werden, nämlich durch uns, weil wir die sind, die es fürs ganze Volk machen können. Warum lassen sich Wähler davon beeinflussen?
Also erstens muss ich sagen, Herr Gysi hat hier zwar einen guten Punkt gemacht, aber ich muss Ihnen sagen, ich war jetzt im Sommer in Brandenburg im Schock, als ich die Wahlkampfäußerung der linken Chefin hörte, die ungefähr sagte, 89 und alle das, was 89 kam, war eine Katastrophe. Ich glaube, das Problem der neuen Bundesländer ist das, es ist eine Entwertung der 89er-Revolution. Diese 89er-Revolution hat den Deutschen einen enormen Wohlstand gebracht, hat den Deutschen eine friedliche Vereinigung gebracht. Das scheint mir vergessen zu sein. Das ist das Problem. Also, dass wir sozusagen uns nicht an dieses große Geschenk erinnern, denn das haben die Deutschen nicht alleine erreicht, nur mit Hilfe ihrer Nachbarn und Bündnispartner. Und es war die Antwort auch auf Krieg und Konflikte. Das ist heute vergessen. Deshalb können Populisten so unser Geschichtsbild manipulieren und Dinge versprechen.
Weil es also vergessen ist, um meine Frage nochmal zu wiederholen, warum lassen sich Wähler davon beeinflussen, weil sie sozusagen vergessen haben, was 89 der eigentliche Impetus war, nämlich die Menschenrechte und die Freiheit zu implementieren.
Also ich sage jetzt, dass sozusagen als Berliner, aber Wahlberliner, 89 war ein Riesengeschenk an die Deutschen. Es war eines der positivsten Ereignisse, vielleicht das einzige im 20. Jahrhundert. Und ich verstehe, dass natürlich nach dieser schwierigen deutschen Geschichte Deutsche Probleme haben, positiv Stellung nehmen zu positiven Ereignissen. Aber das ist das Kapital für diese Demokratie, auch für so ein positives Selbstwertgefühl der Deutschen. Also das fehlt mir.
Basil Kerski, sagt das, deutsch-polnischer Publizist hier in Deutschland von Kultur. Hannah Williams. Und während sie hier gesungen hat, hat Basil Kerski, der deutsch-polnische Publizist, heute hier zu Gast mir nochmal gesagt, dass er sich ärgert über die Deutschen, weil er sagt, eigentlich hört er zu wenig Positives. Ist das so, Herr Kerski? Also positiven Blick auf die Geschichte und auf das, was wir daraus machen könnten, gerade in Deutschland?
Also hier sitzt vor Ihnen ein Deutscher mit sogenanntem Migrationshintergrund. Ich lebe seit 40 Jahren in Berlin. Und nein, was mich ärgert ist, das 89 war doch der Wahnsinn. Das Land, was den Zweiten Weltkrieg angefangen hat, was dafür gesorgt hat, dass am Ende auch ein kalter Krieg war, was aber auch gelitten hat infolge dieser Politik, schaffte 89 die Vereinigung, wurde sofort in westliche Strukturen integriert. Die neuen Bundesländer waren sofort Teil des Westens. Polen, Tschechien warteten noch 14 bis 17 Jahre. Es war eine sehr privilegierte Transformation und Deutschland kam aus dem 20. Jahrhundert heraus als ökonomischer, politischer Sieger, was gut war für den Frieden in Europa.
Aber es ist sozusagen auch eine Verantwortung, die Deutschland deswegen trägt. Ist das das, was Sie sagen wollen?
Ich glaube, Demokratie gibt es auch nicht ohne Stolz, kollektiven Stolz. Das ist nicht das Privileg von Nationalisten. Also auch Demokraten, auch Europäer brauchen Stolz über das, was sie erreicht haben, was sie auch als Geschenk bekommen haben. 89 war ein großes Geschenk. Und ich höre nur Meckern, ich höre nur negative Äußerungen über die Transformation, aber ich sehe ein global wohlhabendes Land, umgeben von Freunden. Gut. Im Frieden lebend.
In der Tat.
Unheimlich viel.
Ist es so? Und das kann man wirklich auch so sagen und schätzen und das einfach auch für sich selber immer wieder vor Augen führen, dass es
absolut
so ist. Frank-Walter Steinmeier ist jemand, der das aus meiner Sicht tut, der Bundespräsident. Und jetzt hat er dem Tagesspiegel ein Interview gegeben, in dem er die Demokratie lobt und sagt, wir müssen die Demokratie schützen. Morgen wird das erscheinen. Online ist es schon zu lesen. Und da hat er aber doch einen klaren Kritikpunkt. Er kritisiert nämlich die Klimaschutzbewegungen, zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung, vor dem Schlechtreden eben der Demokratie. Er sagt, und ich muss ihn jetzt einfach mal so zitieren, weil er es natürlich der Zeitung gesagt hat und wir ihn jetzt nicht einspielen können. Er sagt, wer meint, dass irgendeine autoritäre Ordnung besser mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen kann, der irrt. So, und das würde er nicht sagen, hier sozusagen als älterer Herr mit weißen Haaren, sondern er sage das aus innerer Überzeugung. Er sagt, ich kenne keine andere politische Ordnung weltweit, die die Möglichkeit zur Umkehr, die Möglichkeit zur Selbstkorrektur so in sich trägt wie die Demokratie. Und da meint er eben auch, dass durchaus auch in der demokratischen Struktur ein Klimaschutzpaket helfen kann gegen den Klimawandel.
Naja, das Problem des Klimaschutzes ist nicht das Defizit der demokratischen Entscheidungsmechanismen. Das Problem ist, es bedarf globaler Lösungen. Und da sitzen am Tisch sehr unterschiedliche auch politische Systeme, nicht nur Demokratien.
Gut, aber er reagiert natürlich hier auf Aussagen zum Beispiel von dem Mitbegründer der Extinction Rebellion-Leute. Der hat gesagt, das Thema Klimawandel sei größer als die Demokratie. Und da schwingt dann somit, naja, vielleicht wünschen sich manche Aktivisten eine Ökodiktatur.
Also ich weiß, was Steinmeier meint. Ich würde das etwas anders formulieren. Jedes totalitäre Regime verspricht ja Menschen ja nicht Unfreiheit, sondern Wohlstand, Schutz durch nicht demokratische Lösungen. Nämlich die Genialität eines Führers oder einer Partei würde das Problem lösen. Hier hat Steinmeier recht. Nur eine selbstkritische Demokratie, ja, sehr komplexe Konsultationen, eine Debatte, Streit kann zu den besten Lösungen führen. Nicht die Diktatur einer Partei oder eines Menschen. Das haben wir genügend erlebt in der Geschichte.
Mhm. Und insofern, wie würden Sie aber solche Aussagen bewerten von den Klimaschutzaktivisten? Auch die deutsche Frau Neubauer hat, glaube ich, gesagt, demokratische Prozesse könnten manchmal zu lange dauern. Man müsse Demokratie eventuell neu denken. Luisa Neubauer.
Also das macht mir Sorgen. Denn ich glaube, das können nur Menschen äußern, die nie in einer Diktatur gelebt haben. Ich habe in zwei Diktaturen gelebt, in der Volksrepublik Polen und im Irak, sogar in einem totalitären Regime. Das sind Systeme, die nicht in der Lage sind, rational zu entscheiden, denn das Wichtigste ist, die Macht einer Partei oder einer Person zu sichern. Also ich warne davor, die Demokratie in Frage zu stellen, um die Probleme der Zeit zu lösen.
Wissen Sie, was der Bundespräsident sich wünscht? Runde Tische, auch in Sachen Klimaschutz.
Das passt zum 30. Jahrestag der Runden Tische.
Genau, Basil Kerski, vielen Dank bis hierher. Wer was Gutes tut, der hat doch eigentlich wirklich was Gutes getan und kann dafür nicht bestraft werden. Das sagen manche Menschen, auch die beiden Studentinnen, die heute Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen, weil sie sich gegen ihre Verurteilung in Sachen Containern wehren wollen. Containern, was heißt das? Man geht auf einen Parkplatz, zum Beispiel eines Supermarktes, und sammelt da die Lebensmittel aus den Containern, die eben weggeschmissen werden sollen, weil sie abgelaufen sind oder auch nicht, weil der Supermarkt einfach neue Lieferungen bekommen hat. Und diese beiden hatten also nachts in Olching bei München Obst und Gemüse aus diesem Müll gefischt, waren erwischt worden und dann wegen Diebstahls verurteilt worden. Und wenn eine Aktivistin oder ein Aktivist so etwas tut, dann weiß man natürlich, dass man eine Straftat begeht, sagt Aktivist Alex Chio. Huch, nein, da muss ich noch einen runterrutschen. Jetzt.
Es beginnt eigentlich, wenn man auf den Supermarktparkplatz geht, hat man Hausfriedensbruch. Wenn man mit mehreren Leuten ist, hat man schweren Hausfriedensbruch. Dann ist man bei den Tonnen. Dann kann es sein, dass man schon mal Sachbeschädigung bzw. versuchte Sachbeschädigung bekommt. Kann man nicht gegenbeweisen. Und dann kommt noch Diebstahl, versuchter Diebstahl.
Ja, und die beiden Frauen, die jetzt also Verfassungsbeschwerde einlegen, die haben eine große Frage, nehme ich an, letztlich im Sinn, nämlich die, müsste der Gesetzgeber nicht Containern schlichtweg legalisieren? Was wäre das für eine Idee? Was meinen Sie, Herr Kerski?
Vielleicht geht es weniger ums Containern. Die Frage ist, wie gehen wir mit, in Deutschland ist es glaube ich ein Drittel der produzierten Lebensmittel, die weggeworfen werden. Wie gehen wir damit um? Frankreich, aber auch unser kleineres Nachbarland Tschechien, haben eine Lösung vorgegeben, nämlich Supermärkte ab einer bestimmten Größe, ich glaube ab 400 Quadratmeter, sind verpflichtet Lebensmittel. Darunter sind ja viele Lebensmittel, die weiter verspeist werden können, diese an wohltätige Organisationen weiterzuleiten. Das ist in Frankreich, in Tschechien Pflicht. Vielleicht ist das eine gute Lösung.
Also ob es ein Drittel sind, weiß ich nicht, aber es sind in doch, der Tat doch, Millionen Tonnen.
Heute nachgeschaut.
Haben Sie nachgeschaut?
Das ist ein Drittel.
Und nach einer Studie des World Wide Fund for Nature, des WWF also, heißt es, dass 2,4 Millionen Tonnen vermeidbar wären, also die da weggeschmissen werden. Ja, ich meine, dieser juristische Prozess ist trotzdem auch eine Sache, die man sich genauer angucken muss. Öfter wird das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt, aber manchmal Täterinnen und Täter tun es immer wieder und dann, naja, kommt es eben zu so einem Verfahren dann doch. Hier hat die Staatsanwaltschaft München II die Sache ziemlich stur durchgezogen. Was könnte aber trotzdem jetzt nochmal gefragt so eine politische Lösung sein?
Wissen Sie, ich glaube nie an einfache politische Lösungen. Ich habe dir eine genannt, also eine größere Verpflichtung der Produzenten von Lebensmitteln, vor allem mit den Lebensmitteln.
Freiwillig, meinen Sie?
Nein, natürlich
dann
gesetzlich
doch gesetzlich
geregelt.
Also ein Gesetz gegen Verschwendung.
Das ist klar. Aber ich bin mal ganz ehrlich, schau Sie an. Also wenn man so an der Kasse steht oder auch durch den Supermarkt geht, ich habe manchmal den Eindruck, da gibt es so viele Produkte, die wir nicht brauchen, auch schlechtes Essen. Es wird massenhaft produziert. Ich sehe dagegen nur die Lösung, uns auch, wie soll ich sagen, zu bilden im Ernährungsbereich. Das ist eine kulturelle Frage. Auch, also wir als Verbraucher sind auch gefragt. Wir können ja auch einen Einfluss haben auf den Markt.
Dass wir also nur noch das kaufen, was nachhaltig produziert ist?
Also wissen Sie, ich habe das selbst bei mir erlebt. Also wir kaufen viel zu viel ein, schmeißen selbst viel weg und dann ist die Frage, was essen wir, was kaufen wir ein? Also ich würde auch bei dem Verbraucher, auch bei uns beginnen. Mhm. Und das wäre ein Zeichen auch an die Lebensmittelhersteller. Aber diese Beispiele, die ich aus den Nachbarländern gezeigt habe, zeigen, man wird alleine durch Verhalten jetzt kurzfristig diesen Berg nicht abarbeiten, der weggeworfenen Lebensmittel. Wir haben bedürftige Menschen, wir haben kompetente Organisationen, die wissen, was sie mit diesen Lebensmitteln machen. Geben wir ihnen doch eine Chance, indem sie wir als Staat fördern, ja, indem wir sie unterstützen. Unterstützen wir eben diese Partnerschaft zwischen Lebensmitteln, Vertreibern, Produzenten und Wohltätigkeitsorganisationen.
Na, bin ich immer gespannt, ob das dann einfach jetzt demnächst passiert.
In anderen Ländern geht's.
In anderen Ländern geht's, aber bisher hat,
Es sind auch entsprechende Lösungen diskutiert worden auf der Bundesebene, Bundesratsebene. Und in diesem Jahr fand sich dafür auch keine Mehrheit. Also wir haben schon in Deutschland eine Debatte über neue gesetzliche Regelungen in diesem Bereich.
Das ist richtig, aber wie Sie sagen, es fand sich keine Mehrheit und auch nicht wirklich so der Wille, dieses Thema wirklich wichtig genug zu nehmen, da jetzt zu einem Schluss zu kommen. Vielleicht hilft ja insofern diese Verfassungsbeschwerde jetzt, um die Sache nochmal in unser Bewusstsein zu rücken und dass sich dann was ändert. Und derweil könnte man tatsächlich die Supermärkte bitten, ihre Sache ganz freiwillig der Tafel zu geben. Da braucht man kein Gesetz. Viele Supermärkte machen es auf freiwilliger Basis. Ja, schon. Herr Kerski, wo sind Sie denn morgen, wenn dann 30 Jahre Mauerfall in Berlin gefeiert wird?
Ich bin an der Bernauer Straße, an dem sogenannten offiziellen Mauerstück, das vom Berliner Mauermuseum verwaltet wird, denn dort finden die offiziellen Berliner Feiern statt.
Ja.
Was mich freut, die Staatschefs der vier mitteleuropäischen Nachbarn sind eingeladen, eben um 89 den Mauerfall als gemeinsame Leistung zu würdigen.
Also die Staatschefs von Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn.
Genau.
Sie haben vorhin gesagt, Sie wünschen sich mehr positive Statements über das, was sich in Deutschland damals zugetragen hat. Vielleicht werden Sie ja welche hören.
Ja, ich glaube, vielleicht wird das auch ein guter Tag sein, um zu zeigen, die positiven Revolutionen können wir nur gemeinsam als Europäer bewältigen, schaffen, erreichen oder die positiven Veränderungen. Und 89 war so eine gemeinsame Leistung, eine positive Leistung. Wir haben für Freiheit gekämpft und Demokratie.
Danke, dass Sie hier waren.